ARD.
Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Ukraine wirft Belarus vor, Truppen an der gemeinsamen Grenze zusammenzuziehen. Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe in einer Region, die mehr als 600 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ist. Und die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen sind unterbrochen. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, dem 26. August um 7 Uhr. Die Ukraine hat dem mit Russland verbündeten Nachbarland Belarus vorgeworfen, Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenzuziehen. Das Außenministerium in Kiew forderte die Regierung in Minsk auf, sie solle feindselige Handlungen unterlassen und ihre Streitkräfte zurückbeordern. Einzelheiten dazu von Juliette Groß aus der Nachrichtenredaktion.
Kiew warnte Minsk wörtlich davor, unter dem Druck Moskaus tragische Fehler zu begehen. Laut ukrainischen Angaben befinden sich unter den Truppen an der Grenze auch Spezialeinheiten und ehemalige Wagner-Söldner. Die Ausrüstung umfasse Panzer, Artillerie sowie Luftabwehrsysteme und sei in der Region Gomel stationiert. All dies geschehe unter dem Vorwand einer Militärübung, teilte das Außenministerium in Kiew weiter mit. Präsident Lukaschenko hatte Mitte August erklärt, die Ukraine habe ihrerseits mehr als 120.000 Soldaten an der Grenze zu Belarus stationiert. Deshalb habe sein Land begonnen, dort Flugzeuge, Luftabwehr und gepanzerte Fahrzeuge zusammenzuziehen. Eine aktuelle Stellungnahme aus Minsk liegt noch nicht vor.
Unterdessen scheint die Ukraine ihre Angriffe auf russischem Gebiet auszuweiten. In der Region Saratow haben nach Angaben des zuständigen Gouverneurs Trümmerteile abgeschossener ukrainischer Drohnen mehrere Häuser beschädigt. Betroffen seien die Städte Saratow und Engels, teilte der Gouverneur über Telegram mit. Alle Rettungsdienste seien im Einsatz. In Engels befindet sich ein russischer Bomberstützpunkt. Die Region Saratow ist mehr als 600 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und liegt östlich der Region Kursk. Und genau um diese Region, in die vor kurzem ukrainische Einheiten vorgerückt sind, streitet sich derzeit die russische Opposition. Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass sich eine reguläre Armee eines verfeindeten Staates auf russischem Boden befindet. Aus Tiflis berichtet Björn Blaschke.
Es gibt Menschen aus Russland, die das Vorgehen der ukrainischen Streitkräfte grundsätzlich richtig finden. Auch Jascha. Er ist aus Moskau nach Tiflis geflohen, weil er gegen Präsident Putin und dessen Krieg ist. Jascha sammelt Geld für UnionTech. Die Organisation fertigt Erste-Hilfe-Pakete und schickt sie ukrainischen Soldaten an die Front.
Jeder, der Putin nicht unterstützt, der nicht die russische Aggression in der Ukraine unterstützt, egal ob aus Russland, aus der Ukraine, aus Deutschland, aus Großbritannien, jeder, der gegen Putin ist, sollte die ukrainische Armee unterstützen.
Eine Haltung, die viele Oppositionelle nicht teilen. Zum Beispiel Lev Schlossberg, ein russischer Politiker, der Moskau als ausländischer Agent gilt. Angesichts des ukrainischen Vormarsches in Kursk zeigte sich Schlossberg einmal mehr als überzeugter Pazifist im oppositionellen YouTube-Kanal Shivoy Gvost.
Jetzt ist alles auf dem Weg der Eskalation. Ich lehne jede Eskalation ab. Ich will keine deutschen Panzer auf russischem Boden, genauso wenig wie ich die Panzer unseres Landes auf dem Territorium eines anderen Landes will.
Dabei sind längst nicht alle, die Putin kritisieren, auch Pazifisten. Zum Beispiel die im Rat der Ehefrauen und Mütter. Seine Gründerin, Olga Sukhanova, wurde als ausländische Agentin gebrandmarkt, gilt also als Gegnerin von Präsident Putin. Aber der Rat hat sich nicht geschlossen gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen. Die Frauen wollen lediglich wissen, wann ihre Männer oder Söhne, die während der ersten Mobilisierungswelle im September 2022 eingezogen wurden, zurückkehren. Und dass die Wehrpflichtigen nicht an die Front geschickt werden. Das wiederholte Gründerin Olga Sukhanova noch einmal, nachdem Präsident Putin eine sogenannte Anti-Terror-Operation gegen die ukrainischen Einheiten in Kursk eingeleitet hatte. Darüber hinaus klagte sie, die Menschen in Kursk seien sich selbst überlassen worden.
Es stellt sich heraus, dass sich die Einwohner selbst retten müssen. Vielleicht lassen sie sich demnächst auch noch die Selbstbestattung einfallen.
Weniger ironisch, dafür ganz gerade heraus kritisch, ist Olga Romanova. Romanova leitet, inzwischen aus dem Berliner Exil, die Nichtregierungsorganisation Russland hinter Gittern, die sich für politische Häftlinge in ihrer Heimat einsetzt. Romanova macht Putin schwere Vorwürfe im oppositionellen YouTube-Kanal Ishem Vichot.
Ihm ist Kursk egal. Ganz demonstrativ ist ihm Kursk egal.
Ein genereller Unmut über Putin und seine Kursk-Politik ist indes in Russland nicht festzustellen, insbesondere nicht in der relativ gut situierten Bevölkerung von Moskau. Manche Beobachter meinen, dass es zu breiterem Widerstand gegen Putins Politik kommt, sollte es nach der ersten, im September 2022, nun eine zweite Mobilisierungswelle geben. Mit ihr rechnet Andrei Pivovarov wegen des Vormarsches der ukrainischen Einheiten auf russisches Territorium. Pivovarov ist ein Oppositionspolitiker, der kürzlich im Zuge des großen, spektakulären Gefangenenaustausches freikam.
Wir sehen, dass nicht genug Soldaten da sind. Daher ist eine Mobilisierung meiner Meinung nach leider unvermeidlich. Und das wird sicherlich zu Unzufriedenheit in der Öffentlichkeit führen. Wird es auch zu Straßenprotesten führen, zu Massendemonstrationen? Das glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
Ein Abgang von Präsident Putin. Den fordern wohl alle Oppositionellen. Uneins ist die russische Opposition im In- und im Ausland jedoch, wenn sie auf den Krieg in der Ukraine und nun auch auf russischem Territorium blickt. Und oft genug kommt es zu Streitereien. Im Gespräch mit dem ARD-Studio Moskau ruft deshalb Andrei Pivovarov zu Einigkeit auf.
Die Auseinandersetzungen, die toben, sind künstlich und spielen dem Regime in vielerlei Hinsicht in die Hände. Je mehr Menschen sich streiten, desto besser ist das für Putin.
Das war ein Bericht aus Tiflis von Björn Blaschke. Und damit kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Seit Wochen hatten da die Konfliktparteien auf den Vergeltungsschlag der Hisbollah gewartet, als Reaktion auf die Tötung eines hochrangigen Kommandeurs durch Israel. Gestern gab es dann einen Großangriff mit Drohnen und Raketen auf Israel. Auch die Hamas feuerte eine Rakete auf Tel Aviv. Israel wiederum griff Stellungen der Hisbollah-Miliz mit Kampfjets an. Tim Aßmann aus Tel Aviv schätzt die Lage ein.
Angespannt, aber stabil, wie man dazu jetzt gerade sagen kann, blickend auf die vergangenen Stunden, die doch relativ ruhig waren dafür, dass wir da ja eigentlich seit dem Oktober vergangenen Jahres immer wieder Kämpfe erleben. Der Grundkonflikt zwischen Israel und der Hisbollah bleibt natürlich, aber das gestern Morgen scheint zumindest nicht der Auftakt für den so oft befürchteten und zitierten Flächenbrand gewesen zu sein.
Unterdessen wurden gestern die Gespräche über eine Waffenruhe ohne Ergebnis unterbrochen. Die Delegationen aus Israel und von der Hamas sind aus Kairo abgereist. Was das für den Stand der Verhandlungen bedeutet, darüber gibt es unterschiedliche Interpretationen.
Wir müssen da ein bisschen spekulieren und zwischen den Zeilen lesen, dass die Delegationen von Hamas und Israel zurückgezogen wurden sozusagen oder zurückgeflogen sind. Kann natürlich auch damit zu tun, dass man sich jetzt einfach erst einmal berät. Auf israelischer Seite ist das ganz sicher so, dass die Unterhändler den Stand der Verhandlungen jetzt dem Regierungschef Benjamin Netanyahu präsentieren werden. Natürlich kann man das auch so lesen, dass irgendwie alles ein bisschen stockt, weiterhin stockt, muss man sagen. Die Vermittler haben relativ unterschiedliche Sichtweisen darauf. Ägypten und Katar sind da ja involviert. Da zitieren arabische Medien Regierungsquellen, ungenannte Regierungsquellen, die sich eher skeptisch geben mit Blick auf Erfolgsaussichten. Die USA wiederum, auch ein wichtiger Vermittler, einer von dreien hier. Die geben sich, wie schon in den vergangenen Wochen, weiter total optimistisch, sagen, die Gespräche waren positiv, sind konstruktiv verlaufen, was man halt so sagt. Aber das hören wir eben seit Wochen und die Verhandlungen stocken trotzdem. Zur Stunde scheint es weiterhin so zu sein, dass in einer zentralen Frage, nämlich der, wie viele israelische Truppen an welchen Orten im Falle eines Abkommens verbleiben sollen, dass sich da die Konfliktparteien nicht näher gekommen sind.
Auf die Frage nach Erfolg oder Misserfolg der Verhandlungen haben natürlich auch die laufenden militärischen Aktionen einen Einfluss.
Sie haben sie in der Substanz ganz offenkundig nicht gefährdet, denn es wurde ja gestern weiter verhandelt und es kann eben auch sein, dass diese Gespräche wieder aufgenommen werden. Natürlich haben sie das ein bisschen überschattet, sie haben aber vor allem, denke ich, auch nochmal deutlich gemacht, wie sehr hier alles mit allem zusammenhängt. Der Iran und seine Verbündeten haben ja immer wieder betont, ja, sie wollen Vergeltung für die Tötung von Hamas-Anführer Haniyeh in Teheran und des Hisbollah-Generals Generalstabschefs in Beirut. Aber sie wollen eben auch ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen. Das heißt, da hängt alles mit allem weiterhin zusammen. Und das erhöht natürlich den Druck hier auf die Konfliktparteien, zu einer Einigung zu kommen. Die beschriebenen Hürden sind weiterhin eben sehr, sehr hoch. Ich denke, wenn es gelingt, hier etwas zu erreichen bei diesen Gesprächen, dann reden wir eher von einer Waffenruhe für mehrere Wochen, in der dann Geiseln freikommen. Wir reden vielleicht eher nicht von einem stabilen Waffenstillstand. Denn der Grundkonflikt zwischen Israel und der Hamas bleibt ja. Israel will die Hamas im Gazastreifen ausschalten. Die will aber einen dauerhaften Waffenstillstand, um dort eben als Kraft bleiben zu können. Und das macht die Verhandlungen natürlich am Ende sehr, sehr schwierig.
Tim Aßmann berichtete aus Tel Aviv. Im Gazastreifen sollen in den kommenden Wochen bis zu 1,25 Millionen Menschen gegen Polio geimpft werden. Im Zentrum des Gazastreifens hatte sich ein 10 Monate altes Baby mit dem Virus infiziert. Das sei der erste bestätigte Poliofall im Gazastreifen seit 25 Jahren, so ein WHO-Sprecher. Über den Grenzübergang Kerem Shalom sind jetzt Impfstoffe gegen die Krankheit in den Gazastreifen gebracht worden, teilte die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde mit. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. We'll be right back.